Herzlich willkommen zu diesem Abend. Wir müssen sagen, dieses Thema von Bibelkunde, Altes Testament, wirft doch sehr viele interessante Zusatzthemen auf. Letzten Donnerstag hatten wir hier das Thema Männer sind anders, Frauen auch, von Dr. Christel Hausting. Und eine neue Besucherin ging raus und sagte, ich dachte gar nicht, dass in einem Bibelkurs solche Themen dran sind. Und heute sagte jemand, oh, aus dem Buch Ruth war unser Hochzeitstext. Buch Ruth, ein kleines, unscheinbares Buch, kommt nächste Woche im Unterricht dran. Und der berühmteste Satz ist, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Das wird oft als Hochzeitstext verwendet. Dr. Strebel wird nachher etwas zu seinem Thema noch sagen, aber wir beginnen mit einem Lied 330. Herr, du gibst uns Hoffnung. Danke, Claudia und Dorothee, fürs Spielen. Vielen Dank, dass Sie sich haben einladen lassen, Herr Dr. Strebel. Vielen Dank. Die jüngsten Teilnehmer sind mit Ihnen angereist heute, die jüngsten Teilnehmer an diesem Kurs heute Abend. Herzlich willkommen, die Söhne von Dr. Strebel, die zwei ersten, Clemens und Jan Andrin, herzlich willkommen. Sie sind mit Schreibzeug und Bibel gewappnet, gleich mitten unter die Schüler gesessen. Wunderbar. Dr. Strebel hatte gerade eine wunderbare Idee. Die erste Idee war, ihn vorzustellen, aber seine Idee war, dass Sie im Publikum fragen, was Sie interessiert. Und das machen wir jetzt. Also ich nehme das, um die Fragen aufzunehmen.
Sehr gut, ja.
Von wo kommen Sie?
Ah ja, jetzt kommt noch eins.
Schweiz, Zürich, gebürtiger Aargauer. Das ist so etwas nordwestlich vom Kanton Zürich.
Die Frage kann nur von Mann kommen. Was machen Sie beruflich?
Eigentlich drei Dinge. Also den einen Teil arbeite ich für Geld in einem großen privaten Klinikkonzern mit 8000 Mitarbeitenden und ich bin dort für die Führungsentwicklung zuständig. Ich berate Führungskräfte und auch also ganze Spitäler, also mache in der Fachsprache Coachings und Organisationsentwicklung. Und der zweite Teil ist, den mache ich nicht für Geld, mit viel Leidenschaft, ich forsche im Bereich Theologie und Philosophie und auch Pädagogik, also in den Grenzbereichen. Und den dritten Teil, den ich eigentlich zuerst nennen wollte, ich bin auch ein Teil in meiner Familie, ja, in der Woche.
Ich wollte Sie fragen, wie Sie zum Glauben gekommen sind.
Danke für die Frage. Durch meinen Vater. Mein Vater hat sich als Student in den jungen 20er Jahren bei Pfarrer Bruns, Bruns ist ein bekannter auch Bibelübersetzer, hat er sich bekehrt und als Wissenschaftler hat er mich sehr früh nachgenommen. Ich bin der Älteste von fünf, habe mir mit so 5 oder 6 Jahren begonnen, jeden Tag Bibelunterricht zu geben. Das war so die Grundlage und ich habe mich mit 8 Jahren bekehrt, weil ich merkte, dass ich wirklich Erlösung brauchte. Das war so der Beginn. Und ein wichtiger Punkt, es gibt natürlich noch weitere Dinge, ist dann war da mit 16 Jahren, als ich in die Mittelschule, sagt man bei uns, gekommen bin nach den 9 obligatorischen Schuljahren, da saß ich in einem Zugabteil auf einem Ausflug und ich merkte mit einem Mal, dass es gab so einen Moment, die Sonne schien auf den Bank des Zugabteils, ich saß dort und in dem Moment ging es mir so durch den Kopf, so, jetzt bist du eigentlich erwachsen. Mein Vater sagte immer, mit 16 ist Religionsfreiheit. Und da wurde mir bewusst, jetzt bin ich in diesem Alter mit 16 und ich wusste dann in dem Moment, entweder lebe ich das oder nicht. Es war wie so ein Moment, und ab dem Tag habe ich es wirklich begonnen zu leben. Und was ich sehr ermutigend fand, war, dass ich, auch wenn ich im Schulhaus eine Bibelgruppe, Gebetskreis gegründet habe, dass das sehr gut aufgenommen wurde, nicht so, wie ich es mir gedacht hätte. Ja.
Über was haben Sie promoviert?
Eigentlich müsste man zuerst die Frage stellen, über wen. Ich habe über einen sehr wichtigen Niederländer, eigentlich Theologen und Philosophen habe ich promoviert, der eben auch in der Bildungspolitik und auch in der Hochschulpolitik eine sehr aktive Rolle spielt in den Niederlanden. Es ist Herman Bavinck. Er lebte von 1854 bis 1921 und für Schweizer und auch Deutsche vielleicht wichtig zu wissen, als Karl Barth seine Dogmatikvorlesungen begann, da griff er in der Verzweiflung, weil er noch nicht genügend Material hatte, auf Herman Bavinck zurück. Ein sehr toller Theologe. Und ich habe aus seinem Werk über das Thema eine Theologie des Lernens promoviert. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, bitte segne diesen nächsten Minuten. Du weißt, wie jeder Mann und jede Frau hier ist, mit welchen Sorgen, Nöten, Freuden, Fragen, Ängsten, was es auch irgendwie sonst ist. Bitte sprich du durch dein Wort zu uns. Du hast es verheißen. Mach du Großes groß, Kleines klein. Du willst uns verändern. Wir vertrauen auf deine Kraft. Amen. Was ist ein richtiger Mann? Wenn ich die Tageszeitung von heute, die ich eigentlich nie lese, ich bin kein Zeitunglesen, ich lese keine Zeitungen, aber heute sah ich, sie liegen bei uns in der Küche, dann habe ich eine Antwort darauf bekommen, was ein richtiger Mann ist. Ein richtiger Mann springt wie dieser 26-jährige Schweizer Lazzaro Schaller aus 58,8 Meter die Klippe runter in ein Wasser, das extra mit Sauerstoff aufgelockert wird, damit der Aufprall nicht zu hart wird. Dieser Lazzaro Schaller hat sich dann das Innenband angerissen, sonst einige Blessuren davongetragen, aber ansonsten ist er heil wieder aufgetaucht aus diesem Sprung aus 58,8 Meter. Ja, als nicht sportbegeisterter Mensch habe ich immer Mühe mit solchen Menschen- oder Männerbildern. Und wenn ich in die aktuelle Männerliteratur gucke, dann stelle ich fest, irgendetwas stimmt mit den Männern nicht. Ich habe mich in der deutschsprachigen Männerliteratur, der säkularen Männerliteratur umgesehen und hier Ihnen einige Titel mitgebracht, die ich Ihnen gern vorlese. Da gibt es ein Buch, Das Ende der Männer von Hannah Rosin. Sehr provokatives Buch. Ein weiteres, Das entehrte Geschlecht. Ein drittes mit dem Titel, Wozu sind Männer eigentlich überhaupt noch gut? Das ist der Titel. Das vierte noch provokativer, Warum Frauen nichts falsch und Männer nichts richtig machen können. Dann eines von einer Frau geschrieben, Der dressierte Mann. Und noch eines von einer Frau mit dem Titel, Schuld sind immer die anderen, die Nachwehen des Feminismus, frustrierte Frauen und schweigende Männer. Dann habe ich aber auch entdeckt, dass sich die Männer aufgemacht haben, um dem geschwächten Geschlecht, Sie merken meine Anspielung, nicht dem schwachen, sondern dem geschwächten Geschlecht, wieder auf die Beine zu helfen. Da gibt es ein Buch, Männersache, das rettet unsere Söhne, das starke Geschlecht kommt zurück. Oder ein anderes mit dem Titel Männlichkeit leben, die Stärkung des Maskulinen. Ein drittes mit dem Titel Männerseelen, ein psychologischer Reiseführer. Und ein viertes mit dem Titel So wird ein Mann, wie Männer wieder Freude am Mannsein haben. Ja, offenbar, so ist sich auch die Literatur und auch die Soziologen und Psychologen sind sich einig, irgendetwas stimmt nicht, die Männer sind im Notstand. Der Notstand akzentuiert sich eigentlich an der Frage, wie ziehen wir eine nächste Generation von Männern heran? Die New York Times meldete 2009, dass die Eintrittshürden für Colleges für Männer extra gesenkt wurden, weil einfach zu viele Frauen an die Colleges kommen und zu wenige Männer, die Männerrate zu tief ist. Und ich drückte es in einer Kolumne vor einiger Zeit so aus: Es herrscht Bubenerziehungsnotstand. Schulen und Kirchgemeinden sind feminisiert. Diesem Tatbestand wird ja in Büchern, Zeitungen und Blogs einige Aufmerksamkeit geschenkt. Ich verfolge das Thema schon seit einigen Jahren. Die Analyse beunruhigt, darüber ist man sich einig. Es stellt sich jetzt auch die Frage, wie lotsen wir unseren Nachwuchs an den Auswüchsen der virtuellen Welt, der Entscheidungsunfähigkeit und der Dauerbefeuerung durch sexuelle Reize vorbei? Dazu mehr morgen, morgen Vormittag dann. Ich freue mich sehr, der Frage der Männlichkeit, eine Frage, die mich als fünffacher Bubenvater nachts erwachen und auch mal nachdenken lässt, anhand der biblischen Offenbarung nachzugehen. Ich tue das in drei Schritten. Diagnose, Lösung, Leben. Woher habe ich diesen Dreischritt? Ich habe ihn aus dem 1563 entworfenen Heidelberger Katechismus, genialer Grundstruktur des Glaubens. Elend, Erlösung, Dankbarkeit. Ich habe einen Artikel geschrieben, die tragenden Balken unseres Glaubens, wo ich mich da mehr mit dem auseinandersetze. Ich wende es heute auf die Problematik der Männer an. Sie haben mit mir vorher geschmunzelt. Offenbar sehen auch säkulare Forscher ein Problem mit den Männern. Das heißt immer, sie haben ein Ideal vor sich, wie es sein sollte. Sie sehen eine Störung und sie schlagen eine Lösung vor. Ideal, Störung, Lösung. Merken Sie, dieser Dreiklang, Elend, Erlösung, Dankbarkeit, hat auch einen säkularen Abklang. Ideal, Störung, Lösung. Ich lese sehr viele Bücher, auch mit diesem Fokus im Hintergrund, mit dieser genialen Struktur, die im Übrigen auch der biblischen Heilsgeschichte entspricht. Darum heute mit diesen drei Schritten. Wir müssen erkennen, woher unsere Not und unser Elend stammt als Männer. Wir müssen in Erfahrung bringen, zweitens, wer uns aus dieser Not befreien kann. Und drittens müssen wir als Männer wieder verstehen, wie wir dann ein Leben in Dankbarkeit führen dürfen. Dazu gehört auch Charakterveränderung. Es braucht alle drei Schritte. Wer den ersten Schritt auslässt, also die Diagnose nicht richtig stellt, der steht in Gefahr, die Ursachen am falschen Ort zu suchen. Typischerweise, wenn ich, statt bei mir anzufangen, auf andere zeige. Auf Eltern zum Beispiel. Das Zweite, wer den zweiten Schritt vernachlässigt, der versucht in der Regel, aus eigener Kraft Besserung zu erreichen. Erlebe ich in sehr vielen Managerseminaren, ich bin zum Teil auch beteiligt, du musst nur wollen, dann geht's schon. Moralismus. Und der Dritte, wer den dritten Schritt vernachlässigt, wer zwar weiß, dass er in Not ist und weiß, woher die Lösung kommt, aber sich das nicht in das Leben auswirkt, da verfehlt es eben in der Heiligung, wie es die Bibel sagt, auch zu wachsen. Darum diese drei Schritte: Elend, Erlösung, Dankbarkeit. Mit diesen drei Schritten möchte ich Sie gerne in das Buch Ruth mitnehmen. Ich bewage zu behaupten, ich verstehe das Buch Ruth nicht, wenn ich den ersten Satz nicht richtig verstanden habe des Buches Ruth. Schlagen Sie mal das Buch Ruth auf, den ersten Satz. Wie so oft das passiert, man liest schnell in den Text hinein und geht dann zu dem Geschehen und dabei ist der erste Halbsatz ein ganz wichtiger, ein ganz entscheidender für das ganze Buch. Im Hebräischen durch die Wahrform eingeleitet, diese Erzählform, und es ist wie mit einem Bild. Ein Bild braucht eigentlich einen Rahmen. Und so ist eigentlich der Rahmen für dieses Buch der erste Halbsatz, nämlich der Satz: Es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Über diesen halben Satz möchte ich jetzt einiges sagen. Es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Diese Information rahmt die gesamte Botschaft des Buches ein. Es gibt uns die Hilfestellung für die Diagnose, weil es uns aufzeigt, in welchem gesellschaftlichen und geistlichen Hintergrund das ganze Geschehen des Buches Ruth eingeordnet werden muss. Um zu erfahren, wie es denn war, als die Richter richteten, also den rund 300 Jahren zwischen Einzug ins Land und Auftritt des ersten Königs Saul, können wir uns kurz, ich weiß, das machen Sie noch ausführlicher, die fünf letzten Kapitel des Richterbuches anschauen. Ich mache das auf eine systematische Art, weil ich eben systematischer Theologe bin. Und ich beginne in Richter 17. Ich fliege durch. Lesen Sie diese Kapitel auch mal wieder für sich. Sie gehören für mich zu den traurigsten, aber auch zu den aufschlussreichsten, zu allen Fragen, was die Ethik betrifft. Also die Frage, wie sollen wir denn leben? Richter 17 beginnt mit der Geschichte eines Einzelnen. Ein Mann aus dem Stamm Ephraim, der was gemacht hat, er hat Geld gestohlen. In Richter 17 geht es um einen Einzelnen und es geht um Geld. Sehr wichtiges Thema in der Bibel. Dieser Mann hat Geld seiner Mutter gestohlen, hat sie belogen, also das Gesetz gebrochen, die 10 Gebote, und hat dann offenbar ein schlechtes Gewissen gehabt und gesagt der Mutter, übrigens, ich war es, der den erheblichen Betrag dir gestohlen habe. Die Mutter antwortet mit einem Segen und sagt, gesegnet seist du vom Herrn, dass du mir das gestanden hast. Ich möchte einen Teil dieses Geldes widmen unserem Jahwe Gott und damit ein Götzenbild bauen. Richter 17. Und was dann geschieht ist, es entsteht ein Hausgötzenbild. Der Micha, dieser Mann namens Micha, wird dann Priester oder setzt seinen Sohn als Priester ein, und als ein umherwandernder Levit bei ihm ins Haus kommt, merkt er plötzlich, oh, Levit, das ist der Stamm, den Gott ausgewählt hatte, um besonders um die Belange des Herrn, unseres Jahwe-Gottes zuständig ist, und er setzte ihn als Hauspriester ein. So begann es, Richter 17. Lesen Sie mit mir den Vers 6. Es ist immer ganz wichtig zu schauen, wie beurteilt Gott diese Situation. Es gibt 4 Refrains in diesem Kapitel. Der erste bekommt in 17 Vers 6. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das habe ich mir braun angestrichen. Alle Dinge, die nicht wirklich toll sind in der Bibel, streiche ich mir braun an. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ich kann heute nicht weiter darüber reden, wäre spannend. Aber Richter 18, geht es um eine weitere wichtige Frage. Und diesmal geht es nicht mehr um einen Einzelnen, sondern es geht um einen ganzen Stamm, den Stamm Dan, der nämlich keinen Wohnort hatte. Nun muss man das Richterbuch etwas kennen, um zu wissen, dass der ganze Stamm Dan es verpennt hatte, um es neudeutsch zu sagen, er hat es verpennt, sich einen richtigen Wohnort zu beschaffen, und er hatte den Feinden Raum gelassen, sodass sie eigentlich den ihm zugewiesenen Raum belegt haben. Und jetzt mussten sie in aller Schnelle und Kürze möglichst einfach zu einem passenden Wohnort kommen. Also es geht um die Frage des Wohnens. Ja, sie begehen, auch das ein hochinteressantes Kapitel, den Weg des geringsten Widerstands. Immer wenn sie denken, ich habe auch schon so Leute gehört, sie sagen, der Herr hat mir den Weg bereitet, es hat überhaupt keine Mühe gegeben, dann stutze ich immer. Genau so lief es nämlich auch in Richter 18. Der Weg, den Gott führt, ist oftmals nur das als Nebensatz über große Hindernisse. Das ist auch eine biblische Botschaft. Richter 18 ging es anders. Es flutschte alles durch, und dann, wissen Sie, was passiert ist? Der Hauspriester wurde mitgeschleppt in diesen neuen Wohnort und wurde Stammespriester mit dem Götzenbild. Und es heißt am Schluss des Kapitels, dass der ganze Stamm Dan bis zum Ende diesen Götzendienst aufrecht hielt. Und wissen Sie, wer der Stammpriester wurde? Das war ein Enkel von Mose. Juden haben das geändert, den Namen, weil sie sagen, das ist eine Schande für Mose, dass sein Enkel sowas machte. Und Sie sehen auch in Kapitel 18, Vers 1 steht wieder der Refrain: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Richter 19. Geht es nicht mehr um einen Einzelnen, es geht nicht mehr um einen Stamm, sondern es geht um stammübergreifendes Geschehen. Und es geht ums Thema Sex. Geld, Wohnen, Sex. Sex ist das dritte Thema und es ist ein ganz trauriges Thema. Wieder ist es ein Levit, der eine Nebenfrau hat. Die Nebenfrau läuft ihn davon, hat Sex mit anderen Männern und der Mann holt sie zurück. Er fängt sie wieder ein, hat offenbar irgendwie Interesse an ihr. Und er genießt dann die Gastfreundschaft des Schwiegervaters und er geht dann zurück an seinen Wohnort und reist durch das Stammesgebiet von Benjamin. Und er geht in diese Stadt abends und hofft, nach der damaligen Sitte Gastfreundschaft genießen zu können. Das war nicht so, sondern die Stadt war überhaupt nicht gastfreundlich. Ein alter Mann hat ihn ins Haus genommen und an der Nacht hat es an seine Tür geklopft. Lesen Sie mal das Kapitel, es ist haarsträubend. Und die Männer haben gesagt: Gebt uns diesen Mann heraus, damit wir ihn vergewaltigen. Genau, das ist Richter 19. Und was macht denn der Mann? Er gibt seine Nebenfrau auf die Straße den Männern und die wird die ganze Nacht vergewaltigt. Die ganze Nacht. Der Mann teilt sie dann in Stücke, es steht alles so in der Bibel, und schickt sie in das Stammesgebiet von Israel. Sex, das ist das nächste Thema. Merken Sie im Kapitel 19, Vers 1, was steht, was Gott dazu sagt. Ein ganz leiser, feiner Kommentar, nicht mehr. Zu jener Zeit, als es keinen König in Israel gab, geschah es auch. Und so weiter. Es wird immer anspruchsvoller, was mit im Hause eines Einzelnen begonnen hatte, wirkte sich auf einen Stamm aus, wirkte sich innerhalb des Stammes aus. Es geht zuerst um Geld, Bruch des 10 Gebote. Es geht nachher um Wohnen, ein Missbrauch des Willens Gottes erfragens. Und nachher geht es um Sex, auch da ein krasses Bruch der 10 Gebote. Und am Schluss sehen Sie, am Schluss ist das ganze Volk involviert und es geht um Krieg. Es geht nämlich um Bruderkrieg. Richter 20 und 21 ist eine traurige Schilderung von einem Bruderkrieg. Und lesen Sie mit mir den letzten Vers, 21, Vers 25. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Sie merken wohl, diese letzten 5 Kapitel zeichnen einen thematischen Querschnitt durch die geistliche und gesellschaftliche Lage der Richterzeit. Es betrifft alle Lebensbereiche: Geld, Wohnort, Sex, Krieg. Sie merken, das Verhalten von Einzelnen beeinflusst die gesamte Gesellschaft. Und Sie merken auch, ganz wichtig, dass es vor allem die Schwächsten betrifft. Die Schwächsten leiden am meisten darunter. Und wissen Sie, was das Grundproblem ist? Und jetzt sind wir bei dem ersten Punkt der Diagnose. Das Grundproblem ist, dass jeder tut das, was in seinen Augen richtig ist. In einem Fachausspruch zusammengefasst, moralischer Relativismus. Jeder macht, was recht ist, in seinen Augen. Das ist der Hintergrund für das Buch Ruth. Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Projizieren wir diese Diagnose zurück in unsere eigene Zeit. Bezüglich Gestaltung von Beziehungen, Verhältnis zwischen Mann und Frau ist heute nicht Thema, dem Verständnis, was Männlichkeit und was Weiblichkeit ausmacht, herrscht ein großes Durcheinander. Weshalb? Weil der ganze Bereich seit einiger Zeit in die Beurteilung des Einzelnen fällt. Red mir nicht rein, schwatz mir nicht rein, auf Schweizerdeutsch. Jeder macht das, was in seinen Augen recht ist. Hauptsache, es stimmt für mich. Wenn es für dich auch noch stimmt, okay, aber es ist nicht das Wichtigste. Wahrscheinlich haben Sie die öffentliche Diskussion um gleichgeschlechtliche Ehe und die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare mitbekommen. Vielleicht haben Sie auch gelesen, dass bereits nächste Themen im Raum stehen, wie zum Beispiel die Vielehe. Ja, beachten Sie auch, dass der Mensch nicht ohne Gesetz auskommen kann. Der Staat schafft am laufenden Band neue Bestimmungen, mit denen ein neuer kollektiver Konsens geschaffen werden soll. Wer sich für objektive Normen stark macht und sie im Alltag lebt, der erlebt zunehmend Ablehnung. Denken Sie nicht, dass dies nur heute der Fall sei. Es war schon zur Zeit der Richter so. Wir verstehen den Auftritt und das Handeln von Boas erst dann richtig, wenn wir uns dieses gesellschaftlichen und geistlichen Zusammenhangs bewusst werden. Und ich kann Ihnen sagen, dann leuchtet umso heller auf, wie Boas gehandelt hat, wenn wir das auf diesem Hintergrund sehen. Bevor wir aber dahin gehen, möchte ich den zweiten Schritt machen. Diagnose: Wir sind im Elend. Lösung: Woher kommt die Problem für unsere Not? Zweites Thema. Wie lange habe ich Zeit? Okay. In dem Fall lieber kürzer als länger. Das kurze Buch Ruth, das zu den 5 Festrollen zählt, bei den Juden, das sind die Ruth, Hoheslied, Kohelet, also Predigerbuch, Klagelieder und Esther, das liest man bei den Juden täglich, jährlich einmal vor zu den 5 großen Festen. Das Buch Ruth wurde zum Wochenfest, dem Pfingstfest, vorgelesen. Das war 50 Tage nach dem Passafest ungefähr. Das Buch Ruth ist 95 Verse stark und Literaturwissenschaftler sprechen von einer Novelle, von einer kurzen Erzählung. Das Buch Ruth ist hochspannend. Es spricht uns alle an, weil es ganz verschiedene Themen entfaltet anhand einer wunderbaren Geschichte. Da gibt es das Thema der Vorsehung Gottes, ein Thema für sich. Da gibt es das Thema von Leid, auch ein Thema für sich. Da gibt es das Thema von der Liebe zwischen Mann und Frau. Ich traue in einer Woche ein Paar über den Text des Buches Ruth. Da gibt es das Thema von Ausländern. Und da gibt es das Thema von Männlichkeit und Weiblichkeit. Heute spreche ich vor allem von wahrer Männlichkeit. Wir beschränken uns auf die Beschreibung von Boas, aber bevor wir das tun, müssen wir uns einer zweiten, ganz entscheidenden Einordnung des Buches Ruth bewusst werden. Ich sage heute Abend, wenn ihr nur das mitnehmt, ist schon mal gut, wir haben das Buch Ruth nicht verstanden, wenn wir den ersten Vers nicht verstanden haben. Und wir haben das Buch Ruth auch nicht verstanden, wenn wir den letzten Vers des Buches Ruth nicht verstanden haben. Schlagen Sie mit mir Kapitel 4 auf. Sehen Sie, es gibt eine Tendenz beim Alten Testament. Also der erste Trend ist, dass man das Alte Testament abwertet und verachtet. Das finde ich total schade, über das spreche ich heute auch nicht. Das wäre auch ein Thema für sich. Aber es gibt eine zweite Tendenz. Die zweite Tendenz ist, dass man das Alte Testament und die Figuren darin als reine Charaktergeschichten behandelt und sagt, die 10-Schritte-Programme zur wahren Männlichkeit. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber ich glaube, es geht an einem entscheidenden Punkt vorbei. Wir brauchen den weiteren Blick, wenn wir das Alte Testament lesen. Der zeigt sich im 4. Kapitel ab Vers 17. Ich lese das vor. Die Nachbarinnen gaben der Naomi oder Naemi, der Schwiegermutter von Ruth, einen Namen und sprachen der Naemi, ihm, dem Neugeborenen von Boas und Ruth, einen Namen und sprachen, der Naemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der, und jetzt kommt der Kommentar, ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Aha. Jetzt wird plötzlich die Einordnung gemacht in die Linie. Und sehen Sie, es geht noch weiter. Dies ist der Stammbaum. Jetzt geht es zurück bis ins erste Buch Mose, den Sohn von Juda, 1. Mose 38. Eine ganz spannende Geschichte auch. Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte, letztes Wort auch in der hebräischen Bibel, David. Das ist der Fluchtpunkt dieses Buches. Der David, und ich habe hier 3 Punkte unten gemacht, es ist der wahre David. Darauf zielt die ganze Heilsgeschichte des Alten Testaments hin. Ich nehme Sie kurz mit durch diese Geschichte, nur ganz kurz. Es beginnt mit Adam, 1. Mose 3, Vers 15. Nach seinem Fall, nach dem Sündenfall, der Störung, die eingetreten ist, wird jemand verheißen, da der Schlange den Kopf zertreten wird. Das Proto-Evangelium, sagen die Theologen, 1. Mose 3, Vers 15. Ein erster Hinweis auf diesen kommenden Erlöser. Haben Sie die Struktur noch im Kopf? Diagnose? Fall, Sündenfall. Lösung? Aha, es wird einer kommen, der das Problem lösen wird. Und dann geht es weiter. Denken Sie an Abraham, der eine unglaubliche Verheißung bekommt. In 1. Mose 12, Vers 3 steht, in deinem Samen, und Paulus macht in Galater 3 deutlich, dass mit Same Einzahl Jesus gemeint ist, in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was ist das wieder genau? Gott wählt einen Menschen aus, um wieder diese Linie der Erlösung, das ist der Fokalpunkt der ganzen Bibel, der Heilsgeschichte, überhaupt der Geschichte Gottes, auf diesen Erlöser hinzuweisen. Gehen wir weiter, wir könnten noch viel mehr machen, ich mache nur ein paar wenige Andeutungen. Als das Volk später in Ägypten war und seufzt, kündigt sich Gott an als der, der er ist und sein wird und der, der bei ihnen ist. Und er spricht davon, dass er der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs ist. Und Jesus sagt im Neuen Testament, aha, Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, die leben ja noch. Genau. Es geht weiter. Es gibt eine Linie, die leben noch. Es gibt Hoffnung, es gibt eine Lösung, die sich ankündigt. Gehen wir weiter. Die Knechtschaft in Ägypten, die 400 Jahre. Wie wurden sie erlöst? Aus dieser Knechtschaft durch das Passahlamm. In 1. Korinther 5 sagt Paulus, Christus ist unser Passahlamm, die Lösung, die sich ankündigt. Mose führt aus Ägypten und wir lesen in Apostelgeschichte 3, dass der wahre Mose Christus ist, der die Erlösung bewerkstelligt. Wir gehen weiter zu den Richtern, die, wenn wir das Richterbuch lesen, Sie werden es noch ausführlicher betrachten, das Volk temporär, also nur zeitlich, retten können und doch wieder abfallen. Es wird immer lauter, die Botschaft, es braucht eine definitive Lösung, nicht nur eine vorläufige. Das ist eine Hauptbotschaft des Buches Richter, bin ich überzeugt. Der wahre Retter ist Christus. Und dann kommen wir zum Buch Ruth, Boas. Wie wird er bezeichnet? Als Goel, als Löser. Merken Sie die Anspielung? Es braucht hier eine zeitliche Lösung für die aller Möglichkeiten beraubten Schwiegermutter von Ruth, Nomi, und auch für die Ruth selbst. Die Zuflucht nimmt unter dem Schatten der Flügel Jahwes, steht in Kapitel 2, Vers 12, eine Schlüsselstelle des Buches. Boas ist also der Löser. Und merken Sie, am Schluss, Kapitel 4, im letzten Vers, wird David angesprochen. Ja, wer war David? Er war der König nach dem Herzen Gottes, wie auch Paulus nochmals anführt, als 1. Samuel in Apostelgeschichte 13. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, merken Sie schnell, dass David eine Verheißung ja bekommen hat in 2. Samuel 8, dass einmal der wahre David auf dem Königsthron sitzen wird. Der ist dann gekommen. Lukas 2 steht, dass er der Sohn Davids ist. Und wissen Sie, wie das Neue Testament eröffnet? Jesus, der Sohn Abrahams und der Sohn Davids. Wenn Sie das Buch Ruth nur isoliert als Geschichte lesen, dann verpassen Sie absolut das Wichtigste. Die heilsgeschichtliche Perspektive, wo alles drauf fokussiert. Der verheißene Erlöser wird kommen. Warum betone ich das so stark? Weil ich es kaum mehr höre. Es braucht beides. Es braucht eine ehrliche Diagnose. Ich habe in Ihre Gesichter geguckt, als ich über den letzten Teil vom Buch Richter etwas gesagt habe. Das sind keine erfreulichen Kapitel. Aber wissen Sie was? Wenn ich nicht mit meinem Elend konfrontiert werde, weshalb brauche ich denn einen Erlöser? Ich spreche oft mit Menschen, jungen Menschen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind und immer gehört haben, Liebe, 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 Liebe. Und irgendwann sagen, weißt du was, ich lebe ein anständiges Leben, hat mir jemand gesagt vor ein paar Wochen. Die brauchen gar keinen Erlöser, scheinbar, weil sie ja gar nicht im Elend sind. Scheinbar. Das Erste ist, dass wir unser Elend merken. Und das Zweite ist, dass wir zu realisieren beginnen, dass eine Lösung kommt. Und nicht, wie wir es heute die ganze Zeit hören, du musst in dich blicken, du musst nur wollen, du musst es nur fühlen. Nein, weder unser Verstand, noch unser Wille, noch unsere Gefühle sind die Lösung, sondern die Lösung kommt, wie Luther das wunderbar gesagt hat, extranos, von außen, zu uns. Nicht wir zu ihm, sondern er zu uns. Der verheißene Erlöser wird kommen, auch für uns Männer. Genau, das ist die Botschaft des Buches Ruth. Der gelebte Leitsatz von vielen Menschen, auch frommen Menschen, scheint so zu lauten: Tue, dann wird für dich getan. Das ist Moralismus. Höre ich sehr viel. Sonntagsschule. Die ganze Zeit, du musst das tun, das tun, das tun, das tun. Du musst nicht lügen. Ist ja gut. Aber das Christentum ist nicht die Botschaft: Tue, dann wird für dich getan. Die zweite Variante höre ich auch oft. Du musst nichts mehr tun, denn es wurde für dich getan. Das ist Relativismus. Beides sind Fallen, mit denen wir links oder rechts vom Pferd fahren können. Der Kern der biblischen Botschaft lautet jedoch: Tue, weil für dich getan worden ist. Tue, weil für dich getan worden ist. Die Grundlage unserer Beziehung ist die Erlösung. Nur der erlöste Mensch ist durch den Heiligen Geist in der Lage, Gottes Gebote nachzuleben, auch wenn er oft strauchelt darin. Und wenn wir diese Erlösungsbotschaft nicht predigen, ich predige es heute uns Männern und ich predige es auch natürlich euch Frauen. Die Grundstruktur, merken Sie auch, die ist universal. Die gilt genauso für Frauen wie für Männer. Ich wende es nachher einfach noch stärker auf die Männer an. Die Grundstruktur des Christseins kann also zusammengefasst werden in indikativ und dann imperativ. Was heißt das? Erst dürfen wir hören, dass wir in Christus freigesprochen sind. Die Bibel nennt das gerechtfertigt. Und erst anschließend, so führt die Bibel auf, sollen wir auch danach leben. Das gehört zusammen, hat auch Luther wunderbar gesagt. Wenn du verzweifelt bist, sagt er in seinem Galaterbrief-Kommentar, wenn du verzweifelt, die verzweifelten Menschen, sagt Luther, das ist immer der bessere Weg zu Gott. Die Stolzen, das braucht unglaublich viel, um gebrochen zu werden. Aber die verzweifelten Menschen finden zu Christus. Sie merken, dass die Lösung von außerhalb kommt. Dass es nicht darauf ankommt, was ich tue, sondern was er für mich getan hat. Und dann sagt Luther, und dann gehe fröhlich hinaus. Wunderbar, wie er das schreibt, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Geh fröhlich hinaus in deine Backstube. Ans Bügelbrett, in die Schule, einfach wo du hingehst und sprich darüber, handle danach. Das ist wunderbar, wie auch Luther das sehr schön herausgearbeitet hat. Die Botschaft, die biblische Botschaft heißt, du bist gerechtfertigt und darum sei gerecht. Du bist in Christus freigesprochen, sorge dafür, dass du wie ein Befreiter lebst. Ich wiederhole, im Alten Testament stehen nicht nur einfach Heldengeschichten, wo man x Schritte, Programme zur Charakterverbesserung und Lebensoptimierung ableiten kann. Es geht erst einmal darum, aufzuzeigen, dass wir im Elend stecken, und das zeigt auch die säkulare Männerliteratur, aber auch, dass wir darum so dringend einen Erlöser brauchen. Und ich glaube, aus dieser und nur aus dieser Richtung kann den Männern wirklich, uns Männern, ein neues Licht angehen. Meine Frau hat mir einen Kalenderzettel gebracht, das ist so wunderschön illustriert. Ich habe ihn leider verloren, ich versuche es aus dem Gedächtnis zusammenzufassen. Das ist eine wahre Geschichte. Es gab einen Boxer vor etwa 80, 90 Jahren. Also nicht wie ich, so ein bleichgesichtiger Wissenschaftler, Denker oder so, sondern wirklich ein kraftvoller Mann. Der wurde von einem Hund gebissen. Seine Frau und sein kleiner Sohn auch. Und was machte der Mann? Er machte genau das Richtige mit seiner Frau und seinem Sohn. Er schickte sie nämlich, er brachte sie in die Notfallaufnahme des Krankenhauses. Aber er selbst sagte, Ich muss nicht eingeliefert werden. Ich habe nur einen so kleinen Biss am Bein. Ich brauche das nicht. Ich bin genügend.